Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt ist das Mikro ein. Ja, prima. Ja, Tag zusammen. Ich bin jetzt der Nächste hier bei der Lesung dran. Mein Name ist Gerhard Gemke. Ich bin Musiker und komme aus Paderborn. Und habe einen Krimi geschrieben, der heißt Goodbye Ruby Tuesday, so wie der alte Stones-Titel. Und erschienen ist das im Bookspot Verlag unter Pseudonym, habe ich mich halt TS Freitag genannt, auch schön. Und da lese ich jetzt mal eine knappe halbe Stunde raus. Vielleicht vorweg, ich habe das Buch geschrieben, als ich eine 30-jährige Abi-Feier organisiert habe. Und das Spannende an so einer Abi-Feier ist ja, wen trifft man da eigentlich, wen erkennt man eigentlich wieder? Und dann steht da so ein dicker Glatzkopf. Und dann denkst du, ne, der war nicht früher bei uns. Und dann stellt sich raus, das war früher dieser dürre Schlacks mit solcher Lockenmähne. Und fast noch spannender habe ich gefunden, wer ist eigentlich nicht erschienen? Das waren natürlich die Leute, die irgendwo aus Südamerika inzwischen kommen müssten oder Terminschwierigkeiten hatten, wie auch immer. Aber viel spannender war eigentlich, wer ist eigentlich nicht gekommen, weil er sich aus irgendeinem Grund schämte dafür. Weil vielleicht die Tsunamis des Lebens ihn ziemlich runtergespült haben. Und während dieser Feier, unserer Abi-Feier, traf sich dann so ein Grüppchen und die haben sich so überlegt, da gab es doch diese tolle Mitschülerin, die Melanie Dienstag. Die hat sich damit schon Ruby Tuesday genannt. Und einige wussten, die ist völlig runtergekommen, wohnt in einem Siffloch, Alkoholprobleme und so weiter. Und noch 7 Bier später hat sich dieses Grüppchen überlegt, der helfen wir mal wieder auf die Beine. Heimlich. Bald hat die 50 ihren 50-jährigen Geburtstag. Da machen wir die Riesenüberraschung. Da stellen wir ihr Leben wieder richtig auf die Füße. Das wird der Knaller. Und wir bereiten das mal ein bisschen vor. Der eine hat schon die Idee für einen kleinen Job, den sie kriegen könnte. Der nächste das, die nächste das. Und wie diese Aktion dann irgendwann furchtbar schief ging, davon handelt letztlich dieses Buch. Ich lese jetzt mal, liegt ja nahe, einfach vom Anfang. Ich habe mir das hier so ein bisschen schön ausgedruckt. Und es beginnt mit dieser Frau, die heute fast 50 ist. Ruby Tuesday nennt sie sich immer noch. Und ja, was sie so erlebt, wie es ihr geht und was schon so als erste etwas unheimliche Dinge passieren. Und vorher nehme ich mir noch einen Schluck Wasser. So. Goodbye, Ruby Tuesday. Oh, das ist überhaupt nicht die erste Seite. So. Sie liegt auf dem Bett und starrt die Decke an. Die Montagmorgensonne quält sich durch löchrige Vorhänge. Ruby ist immer noch betrunken und das Quietschen übertönt selbst die Krähenschreie vor dem Fenster. Jeden Gedanken sowieso. Ihre Zunge klebt am Gaumen und schmeckt bitter. Die Lippen sind aufgesprungen. Ruby rollt sich zur Seite. Fett ist sie. Und warum hört das verdammte Quietschen nicht auf? Sie stemmt sich aus dem Bett, tastet nach der Brille. Eulenaugen, große Gläser, knallroter Rahmen. Irgendwann war die Kurzsichtigkeit stärker gewesen als die Eitelkeit. Und eine modischere kann sie sich nicht leisten. Sie steigt über den Müll und findet einen Weg in die Küche. Die Leuchtanzeige der Spülmaschine steht auf 1, eine Minute noch. Sie kann sich nicht erinnern, die angestellt zu haben. Sie nimmt eine Flasche und trinkt. Wasser, was anderes ist nicht mehr da. Kurzer Schwindelanfall wie fast jeden Morgen, seit sie 49 ist. Auf die Spüle stützen, das dreckige Geschirr anstarren und warten, bis es vorbeigeht. Der Schwindel und das Quietschen der Maschine. Sie hört, wie das Dreckwasser abgepumpt wird, dann ist endlich Stille. Sie sehnt sich nach dieser Stille, aber sobald sie eintritt, hat sie Angst vor ihr. Ruby drückt sich in die Senkrechte, schiebt die Brille hoch, sie öffnet die Klappe der Spülmaschine. Der Daumen steckt zwischen 3 goldenen Löffeln. Heißer Dampf flutet ihr Gesicht und beschlägt die Brille. Ihr Mund öffnet sich, aber kein Laut verlässt die Kehle. Sie weicht zurück, unsicher auf den Beinen, und dann sieht sie nichts mehr. Sie hat die Augäpfel nach oben gerollt, bis nur noch das Weiße das Deckenlicht reflektiert. Sie kann das, viel weiter als andere. Ihre Mutter sagte, irgendwann bleiben Sie dort. Sie stolpert rückwärts, Flaschen klirren, sie fällt aufs Bett und presst die Handballen auf die Ohren. Die goldenen Löffel sind von Christ, dem Billigjuwelier, der sich in jedes Kaufhaus einnistet, auch in das, wo sie die geklaut hat. Etwa einen Monat her, sie hat kein Zeitgefühl, der Kaufhausdetektiv hat sie dabei erwischt. Rück raus, Baby. Den Tonfall hatte bei einem Fernsehkopf geliehen, dem auch kein besserer einfiel. Sie waren in seinem Büro, unbeobachtet, er fühlte sich stark, cool, sonst was. Sie hatte nur den Kopf geschüttelt. Ich weiß, wo du sie hast. Er stieß sein Kinn in Richtung ihres Rocks. Sie kniff die Beine zusammen und zog ein verzweifeltes Gesicht. Du stinkst, sagte er. Das Kompliment konnte sie zurückgeben. Offenbar gehörte er zu der Sorte, die gern eine Nase von den eigenen Fürzen nimmt, sich aber vor denen aus fremden Äschern ekelt. Er kam bis auf wenige Zentimeter heran und trat auf ihren Fuß. Sorry. Macht nichts, keuchte sie. Bin gern unter Leuten. Gläschen Wodka gefrühstückt. Ganze Flasche und selbst? Er grinste. Sein Blick senkte sich und folgte seiner Hand, bis sie unter ihrem Rock verschwand. Sie ließ ihn. War nicht das erste Mal, dass sie von einem Schnüffler befummelt wurde. Als er ihre Schenkel erreichte, atmete sie hastig ein und stoßweise wieder aus, was Kerle zuverlässig als Zeichen von Erregung deuten, so auch der hier. Sie öffnete die Beine und die Löffel klirrten leise. Hab ich's doch gewusst. Entschlossen griff er zu und patschte auf die drei im Slip eingenähten und in sorgfältiger Kleinarbeit nadelspitz gefeilten Heftzwecken. Gleichzeitig klickte der Auslöser ihres Fotohandys, das sie am ausgestreckten Arm über ihren Kopf hielt. Bist du verrückt? Das Gesicht, mit dem er beim nächsten Klicken in die Kamera glotzte, ließ sich auch anders deuten. Zusammen mit der unterm Rock verschwundenen Hand ein schlagendes Argument. Er packte ihren Arm und wollte an das Handy. Sie schrie, er ließ sofort los, fluchte und leckte das Blut von den Fingern. Dem Fernsehkopf wäre das nicht passiert. Er hatte sie gehen lassen müssen. Mit drei billigen, vergoldeten Löffeln. Nichts Echtes, was war schon echt an ihrem Leben. Und die steckten jetzt in der Spülmaschine, sie sieht sie auf der Innenseite ihrer Augenhöhlen und zwischen den Löffeln der Daumen. Und der ist echt, ganz sicher. Und dass sie sich sicher ist, ist das Schlimmste. Der linke Daumen einer schwarzen Frau und er zeigt auf sie als Warnung, dass sie schon längst die Linie überschritten hat. Sie braucht jetzt einen Schluck. Sie öffnet die Augen und kontrolliert die Flaschen vor dem Bett. Wodka Jelzin. Leer seit gestern Abend. Und was ist danach passiert? Soll sie die Polizei anrufen? In meiner Spülmaschine steckt ein frisch gewaschener Daumen. Ha, die Bullen würden sich totlachen und sie in eine Ausnüchterungszelle sperren oder gleich in die Klapse. Und sie würden Fragen haben. Zum Beispiel, wie der Daumen in Rubis Spülmaschine kommt. Und vermutlich kämen sie auf recht unangenehme Antworten. Ruby sieht sich hastig um. Die schnelle Bewegung verursacht wieder Schwindel und ihr Magen rebelliert, aber sie kämpft sich durch den Nebel bis zum Kühlschrank. Die Kälte, die ihr der Ross entgegenschlägt, erinnert sie daran, dass sie nackt ist. Also hat sie sich irgendwann ausgezogen. Ist sie allein gewesen? Hat sie jemanden reingelassen irgendwann in der Nacht? Ha, da käme schon jemand in Frage, aber eigentlich ist diese Wohnung diesem jemand zu dreckig. Weshalb er Ruby immer zu sich nach oben befiehlt. Otto heißt er. Hauptberuf Vermieter. Ruby schaut zum Bett, kann aber kein Kondom entdecken, was nichts heißt, die Dinger können überall hingerutscht sein. Ihr Blick fällt auf den CD-Spieler, darauf liegt eine CD-Box mit Techno-Scheiß. Hat sie aus dem Aldi mitgehen lassen. Und plötzlich springt das Ding an, aber die CD läuft rückwärts, die Töne klingen, als würden sie verschluckt. Sie tanzt dazu nackt mit einer Wodkaflasche durchs Zimmer und zieht sich an. Dann stellt sie den Player aus, stolpert rückwärts aus der Wohnung ins Treppenhaus und zieht eine Schachtel Pralinen aus dem Briefschlitz der Nachbarwohnung. Ruby presst die Augenlider aufeinander, bis es wehtut und stoppt den falschen Film. Sie hat also der Nachbarin eine Schachtel Pralinen in den Briefschlitz geschoben. Warum? Weil Abenar gern Pralinen isst. Weil Ruby was gut zu machen hat. Wegen dem Streit letztes Wochenende. Nein, am vorletzten schon, oder? Ach, okay, also erinnern. Samstag. Sie ist schon morgens breit wie der Äquator. Sie hat sich in den roten Lackrock gezwängt und ist auf High Heels zum Aldi gestelzt. Scheißegal, oder? Da hat so ein Typ auf der morschen Bank am Hauseingang gesessen, geraucht und sie angeglotzt. Keine Ahnung wer. Sie hat ja keine Brille auf, weil sie das Scheißteil nicht gefunden hat oder weil sie es so uncool fand, was weiß ich. Doch, das weiß sie jetzt nicht mehr. Und auf der Bank sitzen öfter mal Bürger in sozialen Schwierigkeiten, die ein bisschen spannen wollen. Mit diesem, hey Baby, ich weiß, was du willst und das habe ich in der Hose Blick. Sie hat ihm den Stinkefinger gezeigt und er hat den linken Daumen gehoben und gegrinst, jedenfalls soweit sie das erkennen konnte. Die Geste hat sie natürlich an Ron erinnert. Hallo, hallo, hat sie gedacht, ein Wiedergänger. Dann ist sie weiter und die ganze Zeit stechen ihr die Blicke von dem Kerl in den Rücken. Kurz vorm Aldi dreht sie sich wütend um, aber da ist die Bank leer. Als sie sich wieder zurückdreht, wird ihr schwindelig und wenn Lucky sie nicht aufgefangen hätte, wäre sie von den Stilettos gekippt. Lucky ist 16 und behauptet seit 2 Jahren, er sei 18. Er ist blass, klappadür, blauhaarig und blondäugig, sagt Ruby immer. Seine Bernsteinaugen haben kleine dunkle Sprenkel wie Katzenaugen. Ruby ist davon überzeugt, dass seine Pupillen sich zu senkrechten Strichen zusammenziehen können. Damit mustert er sie von den Heels bis zu den unterm Rock hervorquellenden Schenkeln. Schon Hacke? Halt's Maul. Hast du mal am Tacho geguckt, wie früh es ist? Fick dich. Oh, Madame hat schlecht geschlafen. Lucky ist dieses kleine Stück Scheiße, das nach jedem Spülen wieder hochkommt, sagt er selbst. Er pustet eine blaue Strähne aus dem Blickfeld und betrachtet sie mitleidig. Weißt du eigentlich, warum Männer keine Zellulitis kriegen? Ruby ist für einen winzigen Moment überrascht und ärgert sich maßlos darüber. Sie weiß doch, wie es weitergeht. Weil es einfach scheiße aussieht. Lucky weicht ihrem Schlag aus und rennt kreischend davon. Auf dem Rückweg vom Aldi hat sie 2 Flaschen Hartz-IV-Limonade in der Plastiktüte. Sie muss sich auf der morschen Bank vor dem Haus ausruhen, auf der der Typ gesessen hat, und sich einen kräftigen Schluck genehmigen zur Stärkung. Dann geht sie zum Haus und stürzt fast in die zerdepperte Türscheibe. Sie schimpft so laut über den scheißfaulen Hausmeister, dass es bis ins oberste Stockwerk zu hören ist, soll es doch. Auch die Kellertür hat er offen gelassen, wie üblich. Sie schaut durch den Spalt nach unten und sieht ein Gesicht im Schatten, das sofort wieder verschwindet. Sein Gesicht. Das passiert ihr in letzter Zeit häufiger. Deshalb geht sie davon aus, dass da keins war. Hallo, hallo. In dem Moment wird die Tür der Hausmeisterwohnung aufgerissen und Ennis, hochroter, lockengewickelter Kopf, geht im Rahmen auf wie der Mond. Knut, essen, aber Dalli! Ruby flieht vor Ennis Gekeife die Treppe hoch bis zu ihrem Schließfach im 4. Stock und dann steht da die Nachbarin. Ruby sieht es hier schon auf 10 Meter an. Migräne oder ihre Tage. Oder einer ihrer finanziell vorteilhaften Männerbesuche, für die sie sich Lulu nennt, hat sie beschissen oder weiß der Geier. Und sie regt sich auf, krakeelt, schreit das halbe Haus zusammen. Oben und unten gehen die Türen auf und das Pack lauscht. Ja, 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 Ruby ist mit Treppenhaus dran, wischen und so. Und ja, das ist seit einer Woche überfällig. Immer abwechselnd. Dabei spricht sie so merkwürdig undeutlich. Wahrscheinlich hat sich ihr neues Zungenpiercing entzündet. Scheiße, schreit Ruby zurück. Immer wenn ich dran bin, hat der Köter vom alten Strang vor deiner Tür geschissen. Wahrscheinlich verschreckt, weil du voll warst und die ganze Nacht rumgegrölt. Hab ich nicht. Vorgestern. Die Kacke hat die Farbe von deinem fetten Arsch. Rassist, Neger. Du warst besoffen und du warst oben. Hab dich gesehen. Hast es wieder statt Miete gemacht. Du doch auch. Das ist was anderes. Und was? Er liebt mich. Ruby schreit vor Lachen. Endlich hat sie zugegeben, dass sie regelmäßig nach oben geht, um Otto von einer Mietminderung zu überzeugen. Na, steht er auf Zungenpiercing? Abena spuckt vor ihr aus und knallt die Tür zu. Und dann ist eine Woche Funkstille, nichts zu sehen und nichts mehr zu hören von der Nachbarin, bis Ruby es nicht mehr aushält und eine Schachtel Pralinen kauft, weil Abena gern Pralinen isst. Ruby steht noch immer frierend vor dem offenen Kühlschrank. Der Inhalt ist übersichtlich. Ein Rest abgelaufene Milch, ein unverpacktes, inzwischen steinhartes Stück Gouda, eine angebissene Mettwurst, deren Anblick sie noch mehr ekelt als die schimmelige Scheibe Brot dahinter. Ein paar angebrochene Konserven und etwas in Papier eingewickeltes, das dort seit langem liegt und das sie nicht anfassen mag. Doch zu ihrer Erleichterung kein weiterer Finger. Sie schließt den Kühlschrank, geht zur Wohnungstür und rüttelt daran, abgeschlossen. Auch die Fenster sind dicht, weshalb es so stinkt. Sie öffnet die Tür zu dem Mini-Balkon, an den der Nachbarin grenzt, und holt tief Luft. Unter ihr zieht sich eine schlecht gemähte Wiese mit zwei abbruchreifen Fußballtoren, gesäumt von Krüppelbüschen über die ganze Breite des Wohnblocks. Ruby wird vom Runtergucken schlecht. Sie geht ins Bad und trinkt gierig Wasser aus dem Hahn, dann setzt sie sich auf die eingerissene Klobrille und sucht nach einem klaren Gedanken. Soll sie zur Nachbarin gehen und das mit dem Daumen in der Spülmaschine erzählen? Und vielleicht ein Gläschen mit ihr trinken? Eigentlich haben sie sich doch immer gut verstanden, halbwegs gut. Aber zuerst muss sie den Köterschiss beseitigen, sonst ist keine Chance auf Versöhnung. Ruby drückt sich hoch und tritt beinahe in den präparierten Slip mit den drei angefeilten Heftzwecken. Vorsichtig zieht sie ihn an, Schutzmaßnahme. Sie findet noch andere Klamotten, einen knielangen schwarzen Rock und eine speckige Lederjacke. Sie nimmt den Daumen aus der Spülmaschine und steckt ihn ein. Sie verlässt die Wohnung, stapft die Treppe runter und sieht die schwarzen Striche auf fast jeder Stufe, als habe jemand seine Gummisohlen darüber gerieben, irgend so ein Blödmann. Und Hausmeister Knut ist natürlich viel zu beschäftigt, um das wegzumachen. Unten hängen etwa 20 Metallbriefkästen. Rubis ist mit Werbung vollgestopft. Sie wird sich darum kümmern, aber nicht jetzt. Vor der Tür zum Keller liegt zwischen Zigarettenkippen und einer gelben Pfütze ein Lederarmband. Ruby hebt es auf. Es ist geflochten und ein einzelner roter Faden ist hineingewebt. Irgendwie afrikanisch. Ruby meint es bei Abena gesehen zu haben. Sie steckt ihre Hand hindurch und findet, dass es ihr gut steht. Sie wird es der Negertusse zurückgeben. Vielleicht, wenn die sich wieder beruhigt hat. Also, wenn Ruby Opa Stranks Köterschiss beseitigt hat. Vom Aldi lehnt Lucky. Heute in engen schwarzen Leggings, Sneakers und Jeansjacke mit geschätzten 300 Aufnähern. Sein rechtes Ohr ist getunnelt und entzündet. Lucky raucht. Nicht Lucky Strike, die kann er sich nicht leisten, also findet er sie auch scheiße. Er dreht mit Billigkraut Rancho, schmeckt wie russische Baumrinde. Manchmal schnorrt Ruby eine von ihm. Was willst denn du hier? Stör ich? Mach ich so einen gestörten Eindruck? Ehrlich gesagt, Hals, Maul, das Übliche. Lucky bläst ihr den Rauch ins Gesicht. Ruby hat keine Lust, ihn auf das Ohr anzusprechen. Vermutlich sitzt er in ein paar Tagen etwas in der Größe eines Cola-Verschlusses drin oder so und später kriegt er ein hässliches Schlabberohr. Aber Lucky wird ja nicht alt. Er hält Ruby die Zigarette hin. Kannst einen Rest haben. Danke, hab ein komisches Erlebnis gehabt. Lucky grinst müde. Hast du doch immer. Er gibt ihr einen schnellen Kuss aufs Ohr, was schmerzhaft knallt, und verlässt das Bild. Hätte sie ihm von dem Daumen erzählt, hätte er ihr sowieso nicht geglaubt. Selbst wenn sie ihm das Teil sonst wo reingeschoben hätte. Ruby fasst in ihre Jackentasche. Er ist noch da. Sie raucht ein paar Züge und zertritt die Kippe.
Da ist der Abfall,
keift eine Oma mit Dutt, die auf ihren Rollator gestützt ein etwa 4-jähriges Mädchen bewacht. Sie deutet hektisch zu einem Mülleimer, der schräg in der Halterung hängt. Soll ich dich dahin begleiten? Fragt Ruby freundlich. Die Oma schnappt nach Luft, wird aber von der Kleinen abgelenkt, die an ihrem Rocksaum zupft. Sie will ihr einen Kreis zeigen, den sie mit einem Stöckchen in den Staub gemalt hat, mit einem Strich von der rechten Seite bis zu ihrer Miniaturfußspitze.
Fein, säuselt die Oma, du kannst schon einen neuen schreiben.
Nee, widerspricht die Kleine und piekst zwei Löcher in den Kreis, das bist du. Brüllend vor Lachen flüchtet Ruby Richtung Parkplatz. Nein, das tut sie nicht. Ruby verzieht keine Miene. Sie bückt sich und ergänzt einen Nasen- und einen Mundstrich und kann gerade noch in den Aldi entkommen, bevor die Handtasche der Oma auf ihren Rücken knallt. Sie haben schon wieder umgeräumt. Das wäre, so hat ihr mal ein pickliges Jüngelchen über ein Regal hinweg erklärt, das er gerade umräumte, das wäre, weil die Kunden mal was Neues entdecken sollen. Ruby will nichts Neues entdecken. Hauptsache, die Limonadeabteilung ist noch da, wo sie vorgestern war. Ist sie. Ruby klemmt 3 Halbliterflaschen Jelzin zu 4,95 unter den Arm und nimmt den kürzesten Weg zur Kasse. Die Blicke aus Abscheu und Mitleid, die sie begleiten, stören sie nicht. Nicht mehr. Bei manchen ist es der blanke Neid, weil sie sich keine 3 Flaschen Himmel leisten können. Wobei Himmel sicher das falsche Wort ist für etwas, dessen Geschmack Lucky mal zwischen Putzmittel und Katzenpisse eingeordnet hat. Lucky hat manchmal sogar Fantasie. Und Ruby will sich das Zeug ja auch nicht auf der Zunge zergehen lassen. Auf dem Rückweg ärgert sie sich beim scherbenumkränzten Altglascontainer, dass sie ihren Glasmüll vergessen hat. Bis zum nächsten Mal wird sich schon viel zu viel für einen Gang angesammelt haben. Sie setzt sich auf einen Mauerrest, eine junge Frau schiebt einen Kinderwagen Richtung Aldi, das Kind plappert etwas, die Mutter schaut nur regungslos geradeaus. Etwas berührt Rubys Bein. Es ist nur ein Hund, kaum größer als eine Katze, mit schwarz-weiß gescheckten, verknotetem Fell. Er trägt kein Halsband, das ist normal in dieser Gegend. Ruby lässt ihn an ihrer Hand lecken. Na, Boris? Sie nennt ihn einfach passend zum Wodka. Boris springt an ihrem Bein hoch und will es. Sagt man bei Hunden auch ficken? Ha, Männer! Ruby tritt ihn weg, aber Boris ist hartnäckig. Beim nächsten Sprung entdeckt Ruby, dass Boris eine Frau ist. Also hat sie ihre Bemühungen falsch gedeutet, aber sie hat keine Lust, den Namen zu ändern. Jetzt schnüffelt Boris an ihrer Jackentasche. Ach klar, sie riecht den Daumen. Weiber! Ruby hat das Teil nicht Lucky gezeigt, jetzt zeigt sie es eben Boris. Es ist kein Traum. Es ist wirklich ein weiblicher, dunkelhäutiger Daumen. Boris ist hungrig und schnell. Sie rennt mit der Beute weg, so rasch es ihre kurzen Beine schaffen. Für einen Moment hält Ruby den Atem an, dann schreit sie laut und grell, solange die Luft reicht. Ein paar Kinder starren sie entsetzt an und Ruby starrt an ihnen vorbei in eine leere Leere. Wie kam dieser Daumen zu ihr? Was hat sie getan? An was kann sie sich verdammt nochmal nicht erinnern? Nebel kriecht von ihrer Schädelrückwand nach vorn und hüllt sie alles ein. Es ergibt Ruby erst wieder frei, als sie vor ihrer Wohnungstür steht. Das Einzige, was ihr auffällt, ist, dass jemand Opa Strangs Köterschiss weggemacht hat. Mit zitternden Fingern schiebt sie den Schlüssel ins Schloss und drückt das Türblatt nach innen, auf das sie mit Edding R.T. gemalt hat. Drinnen stinkt es. Ruby sieht ihn sofort. Auf dem Küchentisch liegt er und zeigt auf sie. Ruby braucht keinen zweiten Blick, um zu wissen, dass es ein linker Zeigefinger ist, von einer schwarzen Frau. Sie starrt den Zeigefinger an und hofft, dass er sich auflöst wie eine Fata Morgana. Sie bekommt keine Luft, sie reißt die Balkontür auf und versucht, die rotierenden Augäpfel unter Kontrolle zu bekommen. Dann kippt sie den Rest der Wodkaflasche runter. Sie fällt. Als sie wieder zu sich kommt, setzt schon die Dämmerung ein. Sie liegt neben dem Küchentisch. Der Zeigefinger ragt einen Zentimeter über die Tischkante und beobachtet sie. Cool bleiben. Ruby zwingt sich langsam und tief zu atmen, nicht wieder wegsacken und nichts trinken außer Wasser. Sie schaut sich um, versucht jede Kleinigkeit zu erfassen, jede Veränderung. Irgendwas muss doch irgendwas verraten. Die Balkontür steht offen, das hat sie selbst gemacht. Sie war zu, als sie in die Wohnung kam. Ebenso die Fenster, ebenso die Eingangstür, sie hatte aufschließen müssen. Denken. Jemand ist hier gewesen. Letzte Nacht und nochmal, als sie im Aldi war. Oder hatte sie den Zeigefinger auch schon heute Morgen, hat er da dort gelegen und sie hat ihn übersehen? Oder hat sie ihn selbst dorthin gelegt beim letzten Filmriss? Was hat sie in der Filmrisszeit gemacht? Wenn sie das beantworten könnte, wäre es kein Filmriss. Nur mal angenommen, es wäre so. Jemand dringt in ihre Wohnung ein. Was will der oder die? Einen abgeschnittenen Finger hinlegen? Einen, der dazu noch aussieht, als gehöre er ihrer Nachbarin, der blöden Kuh? Vielleicht sollte sie nachsehen, ob Abena noch alle Finger hat. Alle Tassen im Schrank ja sowieso schon lange nicht mehr. Ruby zieht sich an der Sesselkante hoch. Sie macht einen weiten Bogen um den Küchentisch und positioniert sich so, dass der Finger nicht mehr auf sie zeigt. Sie nimmt den Hörer des antiken Schnurtelefons. 110 ist die Polizei. Oder 112. Sie wählt 110. Polizei Paderborn, guten Tag, mein Name ist Ludwig, was kann ich für Sie tun? Eine Frauenstimme, warm und rauchig wie von einer Sexhotline. Ich wollte, wie ist denn Ihr Name? Pizza Hawaii, stammelt Ruby, mit doppelt Käse bitte. Ich glaube, Sie sind falsch verbunden, das glaube ich auch. Ruby legt auf, sie rennt zum Klo und beugt sich über die Schüssel. Sie wirkt, aber es kommt nur dünnes Grünes. Sie hat ja heute noch nichts gegessen, nur getrunken. Die zwei vollen Flaschen Wodka im Rucksack fallen ihr ein. Ruby setzt sich auf die kaputte Klobrille. Das Pinkelgeräusch hört sich an, als würde das Wasser ihr ungeduldig ins Ohr flüstern. Was soll sie denn den Bullen erzählen? Verdammt. Jetzt heult sie auch noch. Die Tränen schmecken scheiße.
Sie beugt sich über das Waschbecken und hält das Gesicht unter den Strahl. Sie will sich nicht unterkriegen lassen. Sie ist noch nicht am Ende. Kein Alk mehr ab jetzt. Nachdenken. Wie kann sie dem Schwein auf die Spur kommen? Sie schaut in den Spiegel. Die Falten graben sich von Jahr zu Jahr tiefer ein. Das fette Doppelkinn. Am furchtbarsten sind ihre Augen in den schwarz verschatteten Höhlen und dahinter das Hirn, in dem die Hauptstraßen gesperrt sind und sie Umwege nehmen muss durch schlecht beleuchtete Gassen und später kann sie nicht sagen, wo sie die letzten Stunden verbracht hat. Wann fing das an, dass sie so aufgegangen ist? Hat nicht Abenar sie neulich Fettarsch genannt? Oder sie, Abenar, kann auch sein. Wo verdammt steckt die Tusse? Sonst hört man täglich Urwaldmusik, Trommeln und ei und so. Und seit einer Woche nicht mehr. Oder seit wann? Vielleicht ist sie ja zurück nach Afrika. Kann sein, irgendwo nähe Äquator, wo es wärmer ist als dir. Wo es keinen Schnee gibt und mehr Trommeln und weniger Bleichgesichter. Ruby holt eine Gabel aus der Küche. Sie nähert sich dem Zeigefinger und holt aus. Sie sticht zu. Sie muss das mehrmals wiederholen, bis sich die Zinken tief genug in das Fleisch bohren. Dann geht sie raus auf den Balkon. Sie gräbt mit der linken Hand ein Loch in die trockene Blumentopferde. Darin beerdigt sie den Finger. In einer Fliesenritze wächst Gras. Ruby zieht es samt Wurzeln heraus und pflanzt es auf das Grab. Sie sieht das geflochtene Lederarmband in ihrem Handgelenk mit dem eingewebten roten Faden, das sie vor dem Kellereingang gefunden hat, das Abenar gehört, ganz sicher. Sie beugt sich über das Trenngitter zwischen den Balkonen und versucht, in Abenars Wohnung zu schauen. Die Vorhänge sind zugezogen, von der Nachbarin keine Spur. Ihr wird vom Rüberbeugen schwindelig und sie umklammert mit aller Kraft das Gitter. Es ist schon fast dunkel. Undeutliche Stimmen dringen von der Wiese herauf, mehrere Männer und das betrunkene Lachen einer Frau. Ruby geht rein. Im Rucksack liegen zwei volle Flaschen Jelzin. So, das war's heute von mir. Vielen Dank fürs wohlwollende Zuhören. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das den Rest in dem Buch nachlesen. Goodbye, Ruby Tuesday. Ciao. Dank und Prost.
So, während ich hier noch weiter aufbaue, werde ich gleich mal ein bisschen zum Quasseln beginnen, wie Sie vielleicht an meinem Akzent hören. Komme ich aus dem Süden, aus Österreich und bin jetzt hier. Das sehen Sie, das können Sie nicht hören. Vielleicht sind manche sehr feinfühlig. Na gut. Was ich heute machen werde, ist lesen. Und zwar aus dem Buch
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.